Ja, einen schönen Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin schon mal gefragt worden, ob mein Name irgendwie ein Künstlername wäre. Da hätte ich mir bestimmt was anderes ausgesucht als Frühstück. Ja. Ich habe viele Jahre in einem Kinderkalender mitgeschrieben, der heißt die Helle Straße. Und dann schrieb, das ist schon sehr lange, die Karte schleppe ich ja schon fast Jahrzehnte mit mir herum, da schrieb ein Mädchen nach Dillenburg zu unserem Verlag an die Helle Straße, gibt es Yoshi Frühstück wirklich? Und 10 Fragezeichen dahinter. Und das sind so Erinnerungen, die machen einfach Freude. Ich habe ja da zurückgeschrieben, dass es mich tatsächlich gibt. Und da ich, glaube 3 Wochen später dort war, zu einer Kinderwoche, habe ich sie dann auch dazu eingeladen. Ich habe also viele, viele Jahre Kinderarbeit gemacht. Ich habe es gerade zu einem unserer Zuhörer gesagt, ich bin ja bei der CDU, ne? Das heißt Christen dauernd unterwegs. Ja. Und ist nicht mehr ganz so viel, wie es war, aber es reicht noch. Für einen Rentner noch über 100 Tage, dann ist es schon eine besondere Sache. So, heute Abend geht es ja um ein sehr ernstes Thema, um ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein Thema, das die Menschen bewegt. Und ich habe gemerkt, es gibt wenige Themen, die Menschen so beschäftigen wie dieses Thema, wie diese Frage nach dem Tod, was kommt danach. Aber es wird auch kaum eine Frage so deutlich, das heißt, alle werden gut beantwortet, aber diese wird so deutlich beantwortet in der Bibel, dass man wirklich nur staunen kann. Also im Grunde genommen müsste jeder, der die Bibel liest, Bescheid wissen. Muss da nicht rumrätseln oder sonst irgendetwas. Ja? Gott ruft einmal dem Volk Israel zu, im Propheten Amos können wir das lesen, sei bereit, deinem Gott zu begegnen. Amos 4, Vers 12. Ja, also Israel, schicke dich an, so steht es eigentlich da, deinem Gott zu begegnen. Mach dich bereit. Und die Frage ist, bin ich bereit dazu? Es gibt also Machos, mit denen hat man öfter mal zu tun. So Kerle, also die können vor lauter Kraft schon nicht mehr gehen, vor lauter Muskelpaketen. Ja, so, ich habe überhaupt keine Probleme. Ja, sag ich, warte mal ab, wenn du vor Gott stehst. Ich glaube, dann wird kein Wort mehr bei rauskommen. Ja, so 1,80 unter der Erde, inzwischen sind sie in Deutschland 2 Meter, ne? Aber der Rest erledigen dann die Würmer. Also so einfach wollen wir es uns nicht machen. Ich habe vor einiger Zeit einmal in einer Zeitung ein Gedicht bekommen, ich habe es in meiner Bibel liegen und es heißt Ach. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht. Doch wir werden das Kind schon schaukeln. Ja, das wäre ja gelacht. Er stellt sich also den Todes vor, wie den Mann mit der Sense und der Sanduhr. Ne? Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach. Und das ist ihre Sense? Und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links? Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube? Und wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? So ein ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage. Womit ich nur sagen will, ach, ich soll hier nichts mehr sagen, geht in Ordnung, bin schon still. Ich bin davon überzeugt, Menschen, die mit dem Tod konfrontiert werden, werden still. Weil sie einfach merken, es ist etwas total anderes. Und wer schon an Sterbebetten war, wer das miterlebt hat, wie Menschen gestorben sind, wie von jetzt auf gleich das Leben entweicht und plötzlich eine ganz andere Stimmung da ist. Das ist unvorstellbar. Ich habe es oft erlebt, auch in der eigenen Familie auch schon erlebt. Und da ist es so wichtig, dass man bereit ist. So wie Gott das Volk Israel dazu auffordert, sei bereit. Und wer bereit ist, der freut sich eigentlich auf den Augenblick. Der wird es wie Paulus sagen können in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber sagt er, ich muss aber noch eine Weile hier bleiben, weil es für euch besser ist. Ja, aber er hat ja sein Ziel inzwischen auch erreicht. Und er schreibt uns dann im zweiten Brief an die Korinther, denn wir wissen. Und das ist das Interessante, dass Christen wissende Menschen sind. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, also unsere Hütte, unser Leib, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Ich sollte eigentlich jetzt am kommenden Dienstag einen Glaubensbruder beerdigen, aber ich kann nicht, bin verhindert. Ich gehe am Montag ins Krankenhaus, kriege am Dienstag ein neues Knie. Ja, mal so ein Ersatzteil kommt schon mal rein, ne, und kann deswegen die Beerdigung nicht machen. Aber bei dem weiß ich, er war bereit. Und er hat sich zuletzt so gefreut. Natürlich gekämpft, über 2 Jahre jetzt mit dem Krebs gekämpft. Ja, aber er sagt dann, Herr Jesus, ich bin bereit. Hol mich heim. Und mein alter Freund Manfred Paul, ein sehr bekannter Evangelist in Deutschland, hat lange Jahre das Missionswerk Werner Heugelbach geleitet. Und ich hatte ein paar Tage, den habe ich übrigens auch beerdigt, ein paar Tage vorher, vor seinem Tod, habe ich noch mit ihm telefoniert. Und dann sagte er zu mir, Joschi, sag mal, was sagst du jetzt zu dieser Situation in dieser Welt? Da war gerade Corona und das alles. Oh, sag ich, Manfred, ich bete nur noch, Herr Jesus, komm bald. Und dann sagt er, das gefällt mir nicht. Sag ich, wie, was gefällt dir nicht? Das bald, hat er gesagt, jetzt! Jetzt soll Jesus wiederkommen. Und dann waren seine letzten Worte gewissermaßen an mich. Herr Jesus, wann holst du deine Braut endlich heim? Und 2, 3 Tage später war er daheim. In der Herrlichkeit. Schaut, bereit zu sein, bei Christus zu sein. Und wer bereit ist, der schaut sehnsüchtig nach dem Himmel. So wie ein Petrus, der das in seinem zweiten Brief schreibt, Kapitel 3. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, nach dem, was der Herr gesagt hat, was er uns versprochen hat, neue Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Darauf warten wir noch, das ist klar. Aber vorher kommt der Herr, um die Seinen zu holen. Und darauf freue ich mich unvorstellbar. Und Johannes in Offenbarung 7, können wir, 8, ja, 7, Vers 17 können wir das nachlesen. Er schaut, er hat so einen Blick in den Himmel. Er sieht das Lamm, den Herrn Jesus, das Opferlamm Gottes. Und er sieht den Thron des Herrn. Er sieht davor die Erlösten. Er sieht Millionen von Engeln, er hört ihren Lobgesang. Und dann beschreibt er noch etwas. Er sieht, wie Gott die Tränen der Seinen abwischt. Das erinnert mich immer so an, wie unsere Kinder noch klein waren, wenn sie gestürzt sind, wenn sie geweint haben und dann die Tränchen so die Wangen runterkullerten. Ne? Wenn man dann hingegangen ist, hat er mit dem Finger so vorsichtig abgestreift, diese Tränen. Das ist ein Bild für mich geworden. Gott wischt die Tränen derer ab, die hier viel geweint haben, in Trauer waren, aber ihr Leben ihm anvertraut haben. Und das ist immer die Grundvoraussetzung. Ja. Johannes sieht das. Und er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Er sagt, es ist noch nicht offenbar worden, was wir einmal sein werden. Aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und da bin ich gespannt drauf. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Schaut, die Erlösten, sie werden in die Wohnungen des Vaterhauses einziehen, die der Herr Jesus für sie vorbereitet hat. Er hat ja gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf den Tag warten die, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Aber das ist eben nur für die. Nur die Menschen, die dem Herrn Jesus ihr Leben übergeben haben, das sind in Besitz dieser aller herrlichen Dinge, die die Bibel uns zeigt, die zu Kindern Gottes geworden sind. Denn das ist die Grundvoraussetzung. Viele sagen ja, da wirst du ja alle Kinder Gottes. Nein, Kind werde ich nur durch Geburt. Und ein Gotteskind werde ich nur durch eine neue Geburt im Geist, indem ich dem Herrn Jesus mein Leben anvertraue. Da steht in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar denen, die an seinen Namen glauben, das heißt, sich ihm anvertraut haben. Ja, was gibt es nach dem Tod? Das ist so eine Frage und ich lese uns dazu einen Abschnitt. Ist ein etwas längerer Abschnitt, aber ein sehr wichtiger. Und ich denke, das zeigt uns dann schon, was Gott uns da zu sagen hat. In Lukas 16, die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus. Viele meinen ja, das ist ein Gleichnis. Ich bin davon überzeugt, es ist keins. In keinem Gleichnis hat der Herr Jesus einen Namen gebraucht. Ja. Es war aber ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tür voller Geschwüre und er begehrte sich von den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Und auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, also im Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und außerdem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, dann werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also eine unendlich spannende und wichtige Geschichte. Was gibt es nach dem Tod, wenn ich die Geschichte so sehe? Ein Weiterleben. Nach dem Sterben geht es weiter. Es ist einfach aufhörende Existenz, wie manche das lehren. Die Bibel sagt uns etwas vollkommen anderes. Beide, der reiche Mann und der arme Mann, sie lebten hier auf der Erde ihr Leben, so wie sie es konnten, ob gut oder böse. Ja? Und Gott zeigt uns aber hier durch den Herrn Jesus nicht nur ihr Diesseits, sondern auch das, was danach kommt. Bei dem einen war alle Tage fröhlich und in Prunk. Ja? Und der andere, der bettelnd vor seiner Haustüre lag, voller Geschwüre war, die von Hunden geleckt wurden. Wenn man heute mit Menschen so ins Gespräch kommt, auch über die Ewigkeit, dann hat man den Eindruck, da glaubt kein Mensch mehr dran. Interessiert niemanden mehr. Man tut so, als wäre der Friedhof Endstation. Ja? Man möchte auch gar nicht mehr daran erinnert werden. Da geht es dann wie bei Louis dem 14., dem Sonnenkönig. Es durfte keine Uhr in seiner Nähe sein, soweit ich weiß. Und wenn er an einem Friedhof vorbeigefahren wurde mit seiner Kutsche, dann mussten die Vorhänge zugezogen werden, damit er nicht mit dem Tod konfrontiert wird in irgendeiner Form. Und trotzdem ist er gestorben, dieser große Sonnenkönig in Frankreich. Wisst ihr, was die Leute sich sagen heute? Lasst uns essen, lasst uns trinken und lasst uns fröhlich sein, morgen sind wir tot. Lasst das Leben genießen, denn morgen haben wir eh nichts mehr davon. Wenn dem so wäre, wäre das die einzig richtige Lebensphilosophie. Aber es ist eben nicht so.
Es geht danach erst richtig los. Und wie jemand gesagt hat, wir leben nicht dem Sterben entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Also die Christen sterben dem Leben entgegen. Und das ist das Wunderbare. Wir wissen, die Hauptsache kommt noch. Das Beste steht für die, die Jesus gehören, noch bevor. Ja? Schaut, und Jesus zeigt uns beides. Er zeigt das Diesseits, er macht das Jenseits hier deutlich. Und wir wissen es ja alle, der Tod, manche sagen, ist die einzige Gerechtigkeit, die es gibt. Dann sterben müssen sie alle, ob arm oder reich, ne, ob groß oder klein, sie müssen alle irgendwann einmal sterben. Aber für den, der Jesus kennt, ist der Tod ein sanftes Hinübergehen in die Herrlichkeit. Er geht direkt zu seinem Herrn und lebt dann bei ihm in der Herrlichkeit. Es ist natürlich die Frage, warum ist Lazarus denn überhaupt gerettet? Warum der und der andere nicht? Nun, Lazarus, die Erklärung finden wir in seinem Namen. Er hat seine Hilfe auf Gott gesetzt. Lazarus heißt übersetzt, Gott ist meine Hilfe. Und der andere, ja, lesen wir in der Richtung überhaupt nichts. Und ich bin davon überzeugt, es ist ein ganz gewaltiger Unterschied im Sterben, ob ein Mensch gläubig ist und weiß, was kommt, oder ob er es nicht weiß. Wer es darauf vorbereitet ist, wer dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat, der freut sich letztendlich. Und wer nicht, der kämpft so lange er kann und wird am Ende doch verlieren in irgendeiner Form. Nee, wenn man dann so Todesanzeigen liest, dein ganzes Leben war nur Schaffen, warst immer treu und hilfsbereit und du konntest bessere Tage haben, doch dafür nahmst du dir nie Zeit. Oder dein ganzes Leben war nur Schaffen. Ne? Pfarrer Wilhelm Busch, der schon lange beim Herrn ist, hat einmal gesagt, das ist ein Nachruf für einen Ackergaul. Der ist der Einzige, der hat nicht an sich selbst gedacht, hat nur geschafft, ja, weil er es einfach musste. Ja, das ist so. Aber wenn man weiß, mein Leben mit Gott ist in Ordnung, meine Schuldfrage ist gelöst, wenn ich heute abberufen werde, dann gehe ich heim zu meinem Herrn und Heiland. Ja, mein Schuldproblem ist gelöst, der Herr Jesus hat meine Schuld und Sünde am Kreuz für mich getragen. Er hat die Strafe, die ich verdient habe, auf sich geladen. Er hat sie an sich gezogen. Ja, ich bin frei. Da brauche ich keine Angst mehr davor zu haben, von dem, was danach kommt. Und ich möchte es wirklich so sagen, ein echter Christ, einer, der Jesus kennt, der stirbt nicht einfach. Er geht heim. Heim zu seinem Herrn. Er hat ein Bürgerrecht im Himmel, ein Bürgerrecht, das Jesus für uns erworben hat. Ja, durch sein eigenes Blut, das er für uns hat fließen lassen, als er dort ans Kreuz gegangen ist, für uns. Gegensatz dazu ist der Gottlose. Das ist hier dieser reiche Mann, von dem der Herr Jesus berichtet. Ein Mann, der hier im Überfluss lebte, der wahrscheinlich nie nach Gott gefragt hat, sonst wird's ja anders dastehen. Er schlägt auf einmal im Totenreich seine Augen auf. Der ist also ganz woanders, als da, wo Lazarus ist. Ja? Und er war ein Mann, der hat nur im Hier gelebt, den hat das andere überhaupt nicht interessiert. Das hat ihn nicht gejuckt, was da los ist in dieser Welt. Hat sich nicht um die Ewigkeit gekümmert. Vielleicht war es ihm sogar lächerlich, überhaupt darüber nachzudenken. Vielleicht war er aber auch religiös. Die Bibel lässt es offen. Kann sein, dass er auch ein großer Gönner war, ne, für jeden Verein irgendwo was hatte oder so. Ist alles möglich. Aber er muss merken, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht aus. Bei Lazarus lesen wir, er starb und wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen, auch im Totenreich damals. Aber eine andere Abteilung, getrennt, eine große Kluft, sagt der Herr Jesus. Ja, der Aufbewahrungsort für die Gläubigen des Alten Testamentes. Für die Neutestamentlichen ist es schon wieder was anderes, denn die gehen direkt zu Christus. Ja. Sterben mussten beide. Auch der Reiche ist gestorben. Und was wird bei ihm hervorgehoben? Er wurde begraben. Und sonst steht da nichts. Es war sicher nicht irgendwie so eine nebensächliche Beerdigung. Da wird schon was los gewesen sein. Reicher Mann, oder vielleicht ein großer Gönner, ja, kann ich mir vorstellen, dass die Vereine alle da waren, die er unterstützt hat, dass die Feuerwehrkapelle gespielt hat. Ich hatte einen Kameraden, ja, dass die Vereinsfahnen dort dann über dem Grab sich gesenkt haben, als der Sarg hinabgelassen wurde oder so. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber was wir in der Bibel nicht finden über diesen Mann, er hat keinen Namen. Er hat keinen Namen. Lazarus wird erwähnt, der Herr ist meine Hilfe. Und hier, er wird begraben. Er ist einer von diesen unzähligen Namenlosen, die unerlöst in die Ewigkeit gegangen sind. Vielleicht waren große Reden da bei seiner Beerdigung, vielleicht war der Bürgermeister da, vielleicht ein Abgesandter der Regierung, was weiß ich. Reiche Leute haben ja viel Ehre bei Menschen. Ja, aber was haben sie davon? Sie nehmen nichts mit. Kennen wir alle den Spruch, ne? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und selbst wenn man den ganzen Reichtum nachwerfen würde, irgendjemand kommt und gräbt es wieder aus. Das Einzige, was wir bisher nicht gefunden haben, das ist das Grab in Posento. Kennt ihr das? Von Alarich, dem guten König? Ja. Ja gut, ist also irgendwo in Süditalien gewesen. Man hat den Fluss Posento umgeleitet, hat das Grab mitten im Flussbett gemacht, hat ihn mitsamt Pferd und seinen Schätzen begraben und dann das Flussbett zurückgeleitet. Und die, die das gemacht haben, die sind alle umgebracht worden, sodass niemand bis heute das Grab gefunden hat. Aber sonst Ausgrabungen, ob in Ägypten oder sonst irgendwo. Ja, die Grabräuber sind auch da. Also es ist unendlich vieles. Wir merken es, man nimmt nichts mit. Jedenfalls nichts mit an materiellen Gütern, so wie diese reiche, überkantitelte Amerikanerin. Ihr Lieblingsauto war ein Cadillac und sie wollte, hat dann verfügt, wenn ich sterbe, dann möchte ich in meinem Cadillac beerdigt werden. Ja, glaubt ihr, die fährt da unten jetzt noch rum? Ja, das Ding wird mal ein Problem für die Umwelt sein wahrscheinlich. Ne? Versteht ihr? Dieser reiche Mann, er ist nicht einfach verscharrt worden, irgendwie so anonym oder sonst irgendetwas, sondern es war, wie man so oftmals sagt, eine große Beerdigung, kann ich mir vorstellen. Und das scheint für viele Leute heute unendlich wichtig zu sein. Eine große Beerdigung zu haben, dann noch ein paar gute Nachrufe zu haben, anerkannt zu werden. Und ich habe die Befürchtung, dass viele Menschen sich heute nicht trauen, zu Jesus zu kommen, weil dann ja eventuell die kirchliche Beerdigung ausfallen könnte. Ich habe in der Zwischenzeit, ich bin jetzt über 44 Jahre im Reisedienst, ich habe viele, viele Leute schon beerdigt. Ich bin an vielen Gräbern gewesen. Aber es ist noch nie einer verscharrt worden. Wir haben dann vielleicht kein Glockengeläute gehabt, manchmal doch, keine Orgeltöne oder irgendwie, ja, aber es war immer feierlich, es war immer angemessen, es war also immer eine würdige Angelegenheit. Versteht ihr? Viele haben einfach Angst. Hat mir einer gesagt, in Eichach, ja, also da in der Nähe von Augsburg, ja, ja, bin ich jetzt, ich habe transparent bei Ihnen einen Zaun gehängt. Werbung für unsere Zeltmission. Ja. Ich hatte das Missionszelt da stehen und unsere Veranstaltungen gemacht und habe dann gefragt, ob wir dann unseren Banner dahin hängen dürfen. Ja, ja, wenn der Pfarrer was dagegen sagt, habe ich gesagt, gehört der Zaun Ihnen oder gehört der Pfarrer? Ja, ja, und wer begrabt mich nachher, wenn der Pfarrer dagegen ist? Habe ich gesagt, ist das Ihr Problem? Ja, dann häng es halt hier. Aber es waren keine 3 Stunden vergangen, da habe ich es wieder wegmachen müssen. Da kam ein mitten in der Kinderstunde. In 5 Minuten ist das Ding weg, sonst schneide ich es ab. Ja. Das scheint für die Leute so das Entscheidende zu sein. Wer beerdigt mich? Also ich sage es ja ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal, was mit meiner Kiloware passiert. Ja. Der Körper interessiert mich nicht mehr. Er ist der Samen für den Auferstehungsleib, aber der wird total anders sein und ohne künstliches Knie und dann und so weiter. Das kann ich euch versichern. Versteht ihr? Was wird uns das alles nützen? Wenn unser Leib würdig und pompös beerdigt wird, aber Geist und Seele sind in der Verdammnis. Da haben wir doch nichts davon. Versteht ihr? Und ich habe festgestellt, es gibt 2 Orte bei uns, an denen am meisten und mit Sicherheit am meisten gelogen wird. Das eine ist das Standesamt, wo man sich ewige Treue schwört, Ne? Und das andere ist der Friedhof. Da werden Leute in den Himmel gelobt, die überhaupt nicht da sind. Ja, weil sie Jesus nicht kennengelernt haben. Und das, finde ich, ist eine ganz gewaltige Tragik. Menschen, die in der Hölle sind, die in der Verdammnis gegangen sind, weil sie ihr Leben nicht mit Gott in Ordnung gebracht haben. Schaut, das geschieht zu Lebzeiten, das geschieht hier, auf dieser Erde. Und wir selber, du und ich, wir entscheiden, wo wir unsere Ewigkeit zubringen. Schaut, da ist nicht so sehr entscheidend, ob wir bei den Menschen groß und anerkannt sind oder nicht. Natürlich sollten Christen einen guten Ruf haben, sollten nicht als Betrüger oder Lügner oder sonst etwas, als Heuchler bekannt sein. Das ist schon klar. Nein, aber die entscheidende Frage ist doch, habe ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Wir lesen das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht. Da ist Jesus gemeint. Und warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Luther übersetzt es ein bisschen anders. Er sagt, dass wir die Gerechtigkeit erhielten, die vor Gott gilt. Und das ist doch das Entscheidende. Habe ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt oder die vor den Menschen gilt? Und vor den Menschen, das merken wir ja heute auch, heute wird oftmals mehr das Unrecht als Recht erklärt und umgekehrt. Ja, das Recht zum Unrecht gemacht. Es ist eine schlimme Zeit, in der wir leben. Ja, jetzt manche denken, naja, aber ich bin doch in der Kirche, ich zahle meine Kirchensteuer, ja, und ich bin ein regelmäßiger Kirchgänger. Doch, ich gehe jedes Jahr Ostern oder Weihnachten in die Kirche. Und wer regelmäßig Ostern und Weihnachten in die Kirche geht, der kann sagen, ich bin ein regelmäßiger Kirchgänger. Das sind so Leute, die sagen, ich habe doch alles. Bin getauft worden, ich habe einen Taufschein. Dann bin ich konfirmiert worden, habe ich den kirchlichen Konfirmandenschein. Ich habe in der Kirche geheiratet, also habe ich einen kirchlichen Trauschein. Ja, und wenn der Pastor mich beerdigt, habe ich sogar einen kirchlichen Beerdigungsschein. Ich habe also alle Scheine beieinander, die ich brauche. Und das ist genau das, was Scheinchristen ausmacht. Ja, die sind scheinbar Christen, aber sie haben nichts. Ist nur Papier. Wenn es im Herzen nicht gestimmt hat, dann ist nichts, aber auch gar nichts da. Versteht ihr? Wir sollten uns nicht zu sehr auf die Zugehörigkeit zu einer Institution, Kirche oder Gemeinschaft oder freie Baptistengemeinde und so weiter verlassen, ja, und meinen, das rettet uns jetzt, die Mitgliedschaft irgendwo. Wir werden ja immer wieder gefragt, welchen Glauben hast du? Ich sage, ich glaube an Jesus. Ja, aber welchen Glauben hast du? Ja, da meint man katholisch oder evangelisch, ja. Also ich bin ja katholisch, bin katholisch getauft, evangelisch konfirmiert. Also als Kind übergetreten worden, ja, in die andere Kirche. Das hatte was mit der Schule damals zu tun. Und da hat man so eine Schublade, nicht? Katholisch, evangelisch. Naja, da gibt's ja nur noch Zeugen Jehovas, meint man. Ja, also das ist die dritte Schublade, Sekte, da kommt dann alles andere rein. Und das war's dann auch, ja. Ist das das Problem? Wisst ihr, dass es überhaupt keine Rolle spielt, aus welchem Gesangbuch wir singen? Dass es überhaupt keine Rolle spielt, zu welcher Kirche oder Gemeinschaft wir gehören? Sondern dass es entscheidend ist, dass Jesus in unserem Leben ist. Und wer Christ ist, der muss natürlich eine gute Gemeinde haben, wo Gottes Wort klar gepredigt wird. Das ist ja noch eine gute, wichtige Voraussetzung, ja. Aber wenn unser Christsein nur aus Zugehörigkeit zu einer solchen Gemeinschaft besteht, aus Säuglingstaufe, aus Konfirmation oder Firmung oder so, dann ist das nichts. Dann ist es gar nichts. Schaut, es ist nicht so entscheidend, dass man überhaupt etwas glaubt, sondern entscheidend ist, wem glaube ich? Nicht was, sondern wem glaube ich? Glaube ich dem Herrn? Vertraue ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus an? Vertraue ich dem Wort Gottes? Oder der Zugehörigkeit zu meiner Institution? Schaut, beide starben, der Reiche und der Arme. Und so unterschiedlich wie ihr Leben hier auf Erden war, so ist es jetzt auch in der Ewigkeit. Schaut, nach dem Tod gibt es ein Weiterleben. Sterben, der Sterbevorgang, das ist das, was dann in den Tod hineinführt, ja, ist ja im Grunde genommen nur die Trennung von Geist, Seele und Leib. Ja, der immaterielle Teil des Menschen, unser eigentliches Dasein, trennt sich von unserem Körper. Der Körper bleibt da, die Hülle, die Verpackung. Wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, ich nehme den Karton gar nicht mit, weil ich ihn nicht brauchen kann. Ja, der ist unwichtig, die Schuhe sind doch das Entscheidende, was ich mir da kaufe. Aber unsere Persönlichkeit, sie bleibt vollkommen erhalten. Ich war immer, wenn ich so, ich habe das im Religionsunterricht gehört, ne? Der Mensch hat eine Seele. Ja gut, heute sehe ich das ein bisschen anders, der Mensch hat keine Seele. Er ist eine, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, wir meinen immer, der Mensch hat einen Leib mit einer Seele. Es ist genau umgekehrt, wir sind eine Seele mit einem Leib. Ja, der Leib ist das, was uns abstirbt. Das müssen wir einfach mal sehen. Aber die Seele, die Persönlichkeit des Menschen, sie geht dann, je nachdem, was wir geglaubt haben, entweder zum Herrn oder in den Aufbewahrungsort, in das Totenreich, bevor dann das Gericht kommt. Und die Bibel sagt es uns. Hebräer 9, Vers 27 steht es deutlich. Wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und da hört man es doch aus der Formulierung schon heraus. So sicher wie es ist, dass wir sterben, so sicher ist das Gericht. Das müssen wir uns einfach immer wieder neu vor Augen halten. Ja? Und die Frage ist, wo wirst du dann sein? Wo wirst du sein, wenn deine Aufenthaltsgenehmigung auf dieser Erde hier abläuft? Das kann heute sein, es kann morgen sein, es kann in 10 Jahren sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, wenn ich heute gehe, dann bin ich bei Jesus. Das ist das Schöne, wie ich meine, Billy Graham war es, der gesagt hat, kurz bevor er gestorben ist, wenn er zu meiner Beerdigung kommt, dann wünsche ich euch viel Freude, aber ich werde nicht da sein. Ja, ich bin bei meinem Herrn. Ich bin bei meinem Herrn. Wo bist du, wenn du deinen Leib verlässt in diesem Augenblick? Wo geht's hin? Also nach dem Sterben gibt es ein Weiterleben. Und es gibt auch offene Augen, wenn man sich das mal hier vorstellt. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Jetzt hat er mit einem Mal offene Augen. Was muss das für den gewesen sein? Er sieht den Abraham, er erkennt ihn, hat er vorher nie gesehen, aber er weiß, wer es ist. Und er sieht Lazarus, den hat er gekannt. Wahrscheinlich hat er davon gehört, der Bettler, der da immer da vor deiner Tür war, dem du immer mal so ein paar Brocken von deinem Überfluss hingeworfen hast, der ist nicht mehr da, der ist gestorben. Vielleicht hat er gesagt, endlich, Gott sei Dank. Ja, das war für ihn vielleicht so ein Schandfleck vor seiner Türe. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er das gar nicht so gerne gesehen, dass der Mann dort lag. Ja, vielleicht hat er von ihm gehört. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eines. Er hat sich nicht damit beschäftigt, wohin Lazarus gegangen ist. Hat er gar nicht danach gefragt. Ach, der ist gestorben. Na ja, gut. Ist er recht. Das Leben geht weiter. Ja, Lazarus brauchte nichts mehr. Aber er bittet jetzt den Abraham, sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und meine Lippen kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Was muss das gewesen sein? Unvorstellbar. Schaut, dort in der Ewigkeit nützt uns aller Reichtum nichts. Nichts. Da Jesus erzählt man eine Geschichte. In Lukas 12 können wir die lesen von einem reichen Kornbauern, also einen, der wahrscheinlich der größte Landwirt war in seiner Gegend. Vielleicht hat er die anderen Höfe so nach und nach aufgekauft für ein Apfel und ein Ei, ja, weil sie die Höfe nicht mehr halten konnten. Ja, dann hat er alles niederreißen lassen und hat dann alles umgepflügt und hat seine Trecker draus gehabt. Die haben gesät und geeckt und dann merkt er schon am Ansatz des Halms, das gibt eine Jahrhunderternte. Oh, sagt er, wenn das wirklich so ist, was jetzt da so ransprießt, da reiche meine Scheune nicht aus. Also die alten abgerissen, neue gebaut. Die waren gerade fertig, als die Ernte eingebracht wurde. Und dann fuhren die mit den Mähdreschern und LKW-Ladungen voll mit Getreide wurden in seine Kornspeicher gebracht und in die Silos hineingeblasen. Und dann liegt er nachts in seinem Bett, legt sich die Hände auf den Bauch und sagt, liebe Seele, du hast einen Vorrat auf viele Jahre. Und nun iss und nun trink und sei fröhlich. Und was sagt Gott dann zu ihm in dieser Nacht? Er sagt zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das gehören, was du dir bereitet hast? Du Narr. Vorbereitet auf alles, nur nicht auf die Ewigkeit. Und Menschen, die so leben, sind wirklich Narren. Also ich habe alles vorbereitet, meine Beerdigung, alles ist fest. Der Prediger ist fest, wenn er nicht vor mir geht. Ja, so ist alles festgelegt. Die Lieder habe ich schon rausgesucht, der Bibeltext ist schon rausgesucht, ist alles fertig, mein Lebenslauf steht daneben, alles gemacht. Ja. Und ich weiß, es kann ja jeden Tag passieren. Ich will kein Narr sein. Sondern ich weiß, wenn ich heimgehe, dann kann es schnell gehen. Schau, und deswegen ist es so wichtig, hier schon offene Augen zu haben, hier schon bereit zu sein, ja, und das zu begreifen. Gott hat seinen Sohn für mich gegeben, damit ich errettet werden kann, damit ich nicht mit meiner Schuld in die Ewigkeit gehen muss. Alles ist gelöst, alles ist getan. Ja? Und deswegen bin ich unterwegs, um das den Leuten zu sagen, in die Augen zu öffnen, zu sagen, du mach dich bereit, sei bereit, deinem Gott zu begegnen. Und Gott will uns vom Gericht erlösen. Ja? Die Bibel sagt es uns deutlich, wer an mich glaubt, sagt der Herr Jesus, kommt nicht ins Gericht. Und das leitet er ein mit zweimal wahrlich, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, kannst nachlesen, Johannes 5, 24. Wenn jemand mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Wer das Wort Gottes hört und glaubt, mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Er hat uns erlöst. Und alles getan, was notwendig war. Also wir merken, es gibt ein Weiterleben. Und es gibt dann geöffnete Augen, aber dann ist es zu spät. Dann gibt es keine zweite Chance. Auch wenn eine der Großkirchen uns das so lehrt. Steht nicht in der Bibel. Ja. Und ich bin sicher, mancher dieser großen Verführer weiß es heute schon besser. Da kann er uns leider nichts mehr darüber sagen. Was gibt es nach dem Sterben? Die Bibel spricht hier von unbegreiflichen, beschreiblichen Qualen. Gott ist kein Sadist. Er ist kein Sadist, der dann uns quält von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber er beschreibt uns zum Beispiel den Feuersee, wo der Satan und der falsche Prophet und der Drache und der Antichrist hineingeworfen wird. Er beschreibt die Hölle, das Gefängnis für Satan und seine Engel und so weiter. Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber warum quält uns Gott? Nun, wenn die Bibel den Begriff, was bei uns mit Hölle übersetzt ist, im Griechischen und Hebräischen, da steht das Wort Gehenna. Und das Gehenna-Tal war der Schuttabladeplatz von Jerusalem. Und wer kennt von euch noch einen Schutt? Ihr jungen Leute kennt das gar nicht mehr. Aber ich bin früher als Kind jede Woche zum Schuttabladeplatz gegangen. Da habe ich mein erstes Fahrrad gefunden. Mal lag ein Lenker da, mal ein Rahmen, dann war mein Reifen da. Ja, nur Gummis konnte ich mir keine leisten. Ne? War ein Herrenrad, ich kam noch nicht über die Stange. Da bin ich so unten durch auf den blanken Felgen gefahren. Ja? Ja. Und was ich aber gemerkt habe, ein Schutt brennt überall, irgendwo mal. Mal da, ja. Nicht, das ist nicht nur so eine große Flamme, die dann alles auf einmal verbrennt, sondern so hier und da. Und ich denke, die größte Qual, das sind diese Qualen des Gewissens. Zu wissen, ich bin zu Recht hier. Und versteht ihr, der reiche Mann, da lesen wir nicht ein einziges Wort, dass er sagt, Gott, ich bin hier am falschen Platz. Er sagt kein einziges Mal, mir geschieht Unrecht. Das erschüttert mich so. Er weiß, ich bin zu Recht hier. Und das quält ihn. Ich denke, das sind so auch Qualen, die da sind. Wie es genau sein wird, wissen wir nicht. Ja, aber die Bibel sagt, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Ja, also ich denke, eine dieser Qualen wird sein, ewig in der Gottesferne existieren zu müssen. Zu wissen, ich hätte alles anders haben können. Und ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Ja, und er sieht ja den Lazarus dort. Er hat also einen Blick hinein in das, wo Lazarus nun sein darf. Versteht ihr? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Gott hat die Hölle nicht für den Menschen gemacht. Und es ist nicht so, wie man so auf so Witzblättern findet, dass Satan so einen großen Kessel hat in der Hölle. Da hat er diesen Dreizack, ne, diesen Spieß da und einen großen Kessel mit Feuer drunter und da kocht er die Menschen da drin. Nein, die Hölle hat Gott für Satan geschaffen. Das ist sein Gefängnis. Für Satan und seine Engel, die Dämonen. Die ist nicht für den Menschen gemacht. Aber wer sich auf der Seite Satans schlägt und wer mit Gott nichts zu tun haben wird, der wird unweigerlich dort landen. Das ist die Tragik, die wir einfach sagen müssen. Die Bibel sagt es uns so in Hesekiel 18, Vers 23, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass der Sünder von seinem verkehrten Weg umkehre und lebe. Und wer Jesus hat, hat das Leben. Er ist das Leben. Ja? Und jetzt kommt an Weihnachten, jetzt bald Weihnachten, ne, ist ja nicht mehr lange hin, da werden wieder so Stellen gelesen, über, wie jetzt zum Beispiel in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Da kommt kein Erkehrer mit dem flammenden Schwert, wie damals beim Paradies, als Adam und Eva ausgetrieben wurden. Die Gnade Gottes ist erschienen. Heilbringend für alle Menschen. Aber die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk Gottes aus Gnaden aber ist das ewige Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, und wenn Gott sagt, das ist ein Geschenk, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann es annehmen oder ich kann es ablehnen. Manche sagen, ja, ich versuche mir das zu verdienen. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Dann wäre es kein Geschenk. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber kommt am Monatsende zu dir und sagt, also kommen Sie mal zu mir ins Büro, ich schenke Ihnen Ihren Lohn. Ja, dann sage ich, ja, Moment einmal, dafür habe ich genug geschafft, jetzt über 200 Stunden den Monat. Ja? Also, den muss er dir zahlen. Aber ein Geschenk, ich kann es weder kaufen noch verdienen. Auch stehlen kann ich es nicht, da wäre es auch kein Geschenk. Ja? Aber ich kann es annehmen. Und das ist es, um was es letztendlich geht. Ja. Nach dem Sterben gibt es also unbeschreibliche Qualen. Und viertens, man betet dort noch. Stellt euch das mal vor. Der reiche Mann hier in der Geschichte, er fängt an zu beten. Ja. Aber das Gebet findet keine Erhörung mehr. Abraham muss ihm sagen, du pass auf, du hast gewählt. Es gibt keine Chance mehr. Und selbst wenn wir wollten, wir können, es ist unmöglich. Da ist eine Kluft zwischen uns und da gibt es keine Brücke. Und deswegen will ich dir einen dringenden Rat geben, verschieb dein Beten nicht auf die Ewigkeit und mach das Gebet nicht nur zu einem Notstopfen, zu einem letzten Strohhalm, bevor du untergehst irgendwo, sondern mach dein Gebet zu etwas, zu einem Gespräch mit Gott, zu einem Zwiegespräch. Also etwas Selbstverständliches. Da darf man sogar auch danken. Man darf sie sogar durchdanken. Versteht ihr? Schaut, auch Fürbitte findet dort keine Erlösung und keine Erhörung. Es wird praktiziert. Deswegen liest man die Messen für die Verstorbenen. Aber es ist im Grunde genommen nichts anderes als, ich sage es mal ganz ungeschützt, als eine Einnahmequelle für die Kirche. Nützt gar nichts mehr. Nichts mehr. Versteht ihr? Deswegen, es gibt kein Fegefeuer. Ich sage es nochmal. Eine Läuterung und dann vielleicht noch eine zweite Chance. Die Bibel kennt das nicht. Im Gegenteil, die Bibel macht uns deutlich als fünftes diese unüberwindbare Kluft. Schaut, als manche denken, ja, es ist doch der liebe Gott, der macht doch sowas nicht. Als Noah in die Arche einging, die er 120 Jahre etwa gebaut hat und in dieser Zeit gepredigt hat und die Leute sich das Monstrum angeschaut, muss man sich ja vorstellen, am trockenen Land, ein 150 Meter langes Schiff, großer Kasten, 150 Meter lang, 30 Meter hoch und 50 Meter breit, drei Etagen. Ja, und dann kommen die Tiere, die Leute sehen das. Sie haben das bestaunt. Und dann sagt Gott, geh in die Arche, du und deine Familie. Ich sage immer, Noah kann froh sein, dass seine Kinder geglaubt haben. Ja, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen. Acht Leute in der Arche. Und dann steht da eine Aussage. Als Noah in der Arche war, schloss Gott die Tür. Gott hat zugemacht, nicht Noah. Es gab keine Chance mehr für irgendjemanden noch, dann da reinzukommen, als es dann anfing zu regnen. Niemand konnte mehr errettet werden. Versteht ihr? Ich möchte euch einfach Mut machen und auch ein bisschen aufrütteln, ja, und über das Gebet nachdenken, das vorhin gesungen wurde. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wir müssen ihm nichts anbieten. Ja. Im Grunde, wenn wir das tun, beleidigen wir ihn. Jetzt stell dir mal vor, du bist zu einer Hochzeit eingeladen und also ich staune ja manchmal, was es auf Hochzeiten alles gibt. Warmes Buffet, kaltes Buffet, ja, die Tische biegen sich fast förmlich von all dem, was da drauf ist. Dann betet vielleicht schon manch einer, nicht unser tägliches Brot gib uns heute, sondern unser heutiges Brot gib uns täglich. Ja, aber wäre auch nicht gut für uns. Ne? Jetzt stell dir vor, du bist dort eingeladen. Und du gehst hin zu der Hochzeit, hast einen Rucksack dabei und setzt dich da mitten unter die Hochzeitsgesellschaft und packst deine Butterbrote aus und fängst an zu essen. Da würde doch der Gastgeber sagen, der beleidigt mich. Er war eingeladen. Und jetzt beschämt er mich, indem er da mir nicht vertraut und seine eigene Butterbrote isst. Das ist Torheit. Nichts als Torheit. Ich frage dich nochmal, wo wirst du deine Ewigkeit zubringen? Bei Jesus oder am Ort der Qual? Und es gibt noch ein sechstes, das ist ein aufgewachtes Gewissen, Vers 25, ja, dass der anfängt, Abraham sagt ihm, gedenke Kind. Das heißt, nachher sagt er Vers 24, ich leide Pein in dieser Flamme. Ich leide Pein. Und er fängt plötzlich an, für seine Brüder zu beten. Schick Lazarus zu meinen Brüdern. Abraham sagt, geht nicht. Erstens geht es nicht und zweitens mal, die haben doch Mose, die haben doch die Bibel. Die können doch die Bibel aufschlagen. Ja, aber wäre doch viel besser, wenn einer aus den Toten zu ihnen kommt. Dann würden sie es glauben. Schaut, es ist einer aus den Toten wiedergekommen. Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Wird nicht geglaubt bis heute. Oder nur von wenigen. Abraham sagt zu ihm, gedenke Sohn, ja woran denn? Du hast ein bequemes Leben gehabt, ohne Gott. Denk an dein Leben in der Sünde. Denk an die Not der Armen, an denen du oft so vorbeigegangen bist. Denk an die vielen verpassten Gelegenheiten in deinem Leben. Und denke an den anklopfenden Herrn. Und das ist etwas, was mir so wirklich unter die Haut geht. Gottes Wort sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Und damit ist die Herzenstür gemeint. Merkst du es nicht? Die Herzenstür hat so eine Eigenart. Die hat eine Klinke nur von innen. Die hat außen keine. Kann man von außen nie öffnen. Und Jesus steht da und klopft. Der kommt nicht mit Brecheisen. Der zwingt uns nicht. Ja, siehe, ich stehe an der Tür, merkst es nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Und wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ja, ich mit ihm und er mit mir. Und dieses Miteinander essen, das bedeutet Gemeinschaft. Gibt keine bessere Gemeinschaft als am Tisch. Ja, das ist einfach so. Gedenke. Gedenke an das große Opfer, das Gott in Jesus für dich vollbracht hat. Gedenke an deine Schuld und Sünde, an all das, was du getan oder nicht getan hast. Gedenke, dass du das verschmäht hast, was Gott in Jesus für dich getan hat. Das ist das, was die Bibel dann, denke ich, auch als die Qualen so in der Hauptsache beschreibt. Ja, man weiß es, ich bin zu Recht hier. Ich bin zu Recht hier. Und ich wünschte, dass du das verstehst und dass du die Entscheidung triffst. Und ich möchte es mit einer Grafik nochmal verdeutlichen. Der Herr Jesus Christus, er starb für unsere Sünde. Schaut, der Mensch war ja nie für Krankheit, Leid und Tod bestimmt. Er war geschaffen worden als Gegenüber für Gott in der Ebenbildlichkeit Gottes. Ja, Gott hat gesagt, ich schaffe dich nach meinem Bilde, mit den Fähigkeiten zu denken, zu fühlen und zu wollen. Ja. Aber der Mensch wollte mehr, er wollte sein wie Gott. Nicht nur sein Bild, sondern er wollte sein wie Gott. Ja, Satan hat ihn dazu verführt, es kam zum Sündenfall. Und der Mensch wurde von Gott losgelöst, er stürzte gewissermaßen ab. Und er ist seither auf dem Weg des Todes. Mit dem Sündenfall kam der Tod, kam die Krankheit, kam all das Leid, alles Elend, alle Mist, der in dieser Welt ist. All das kam dann über die Menschheit. Bis heute. Und das Tragische ist, dieser Weg ist ein Weg ohne Hoffnung. Und endet in der ewigen Verdammnis. Ja, das ist der ewige Tod, dieses ewige Getrenntsein müssen von Gott. Nie mehr in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Das sagt, ja gut, brauche ich nicht. Haben hier nicht gehabt, brauche ich dort auch nicht. Ja, aber all unsere Sehnsucht nach Liebe, Glück, Geborgenheit und so weiter ist doch ein Ausdruck unseres Inneren auf der Suche nach Gott. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Es gibt keine Menschen auf dieser Welt, der nicht um Gott weiß. Da gibt es diesen großen Atheisten, Richard Dawkins oder wie er heißt, in England, ja, der sagt, es gibt keinen Gott. Er hat in Deutschland einen großen englischen Omnibus, einen doppelstöckigen Laufen, ja, und da hat einen Satz drauf geschrieben. Und interessant, dass er hier Zweifel äußert. Es gibt keinen Gott. Aber zwischen eingefügt ist ein Wort, höchstwahrscheinlich. Er ist sich nicht sicher. Der Bus stand in München und dann sind Münchner Glaubensgeschwister mit Eimern und Schruppern und Putzlappen bewaffnet zu dem Bus hingegangen. Und die haben Angst gekriegt, die in dem Bus waren, dass sie jetzt überfallen werden. Nee, die haben nur den Bus sauber gemacht. Die haben ihn von außen und innen gereinigt. Ja. Es gibt keinen hundertprozentigen Atheisten. Jeder Mensch weiß, und deswegen haben wir so viele Religionen. Das ist es, was wir bedenken müssen. Wir haben ein Gottesbewusstsein in uns. Das wissen wir. Versteht ihr? Ja? Und jetzt dann im ewigen Tod zu sein, in der ewigen Verdammnis zu sein und zu wissen, ich werde nie mehr diese innere Erfüllung haben, nach der ich mir mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Wir haben es gerade vorhin im Zeugnis gehört von der Gisela. Ich habe mich danach gesehnt, hat sie gesagt. Gell? Ich habe mich danach gesehnt. Und in Jesus hat sie es gefunden. Versteht ihr? Ja? Auf der anderen Seite bietet uns Gott das Leben an, ewiges Leben. Der Jesus sagt, der Feind ist gekommen, zu töten und zu rauben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ja, und die Tür, die Gnadentür der Vergebung heißt Jesus. Ich bin die Tür. Und er sagt, wer durch mich eingeht, der wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Und vielleicht bist du heute Abend an diesem Punkt angekommen in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich weiß, ich muss mich entscheiden. Und Gott erwartet von uns seine Entscheidung. Die kann nicht deine Frau, die kann nicht der Mann, die kann kein Kind für dich treffen, die kann nicht der Papst treffen oder der Priester oder die Kirche oder die Baptistengemeinde. Das kannst nur du selbst treffen. Die Entscheidung, wo bringe ich meine Ewigkeit zu? Und wenn du gerettet sein willst, dann musst du zu Jesus kommen. Er ist die Gnadentür zum ewigen Leben. Er ist der Weg dorthin und er ist die Tür. Und wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Also die Weiche, wo wir unsere Ewigkeit zubringen, stellen wir höchstpersönlich selbst. Das bestimmt nicht Gott. Aber er akzeptiert deine Entscheidung. Und wenn du dich gegen ihn entscheidest, ich habe Menschen kennengelernt, mein eigener Vater hat sich dagegen entschieden. Wir haben Jahre für ihn gebetet. Er ist vermutlich unerlöst in die Ewigkeit gegangen. Das hat wehgetan. Aber er hat sich so entschieden. Ich habe es ihm oft genug gesagt. Er hat in Kanada gelebt, ich bin oft genug drüben gewesen. Wir haben oft telefoniert, sehr oft. Aber wollte nicht. Versteht ihr? Gott entscheidet nicht, sondern du selbst. Aber Gott akzeptiert deine Entscheidung. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann darfst du wissen, dass du angenommen bist, zu einem Kind Gottes bist, geworden bist, Bürger des Himmels geworden bist, in Jesus. Denk drüber nach. Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe für diese Entscheidung, dann sprich mich einfach an. Ich möchte gerne beten und wenn es möglich ist, steh mal bitte dazu auf. Lieber Herr Jesus, du hast ja ernst zu uns geredet an diesem Abend, aber trotzdem noch so liebevoll. Du hast uns die Konsequenzen deutlich gemacht und es geht, wenn wir uns falsch entscheiden. Du hast uns gezeigt, Herr, dass es in das Verlorensein geht, in die ewige Gottesferne, die Verdammnis, in die Hölle, wenn wir uns gegen dich entscheiden. Das ist kein Rachegedanke von dir, sondern das ist ein Angebot, das du machst, zum Leben zu kommen. Du hast alles dafür getan, dass wir nicht verloren gehen müssen. Du hast den Himmel verlassen, bist auf diese fluchbeladene Erde gekommen, hast über 30 Jahre hier auf dieser Erde gelebt, hast Hunger und Durst erlitten. Du warst so arm, dass du sagen musstest, dass du noch nicht einmal einen Platz hast, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Herr, und du warst bereit, dein Leben einzusetzen für unser Leben. Hast für unsere Schuld bezahlt, dort am Kreuz. Aber es ist so schön zu wissen, Herr, dass du auferstanden bist und lebst und dass du uns einfach anbietest, komm zu mir und gib mir deine Schuld, ich nehme sie dir ab. Vertrau mir und du bist gerettet. Danke, dass dies auch Gültigkeit hat am heutigen Tag. Ich bete für die, die noch nicht dein Eigentum sind, Herr. Schenk doch, dass ihr Leben vertrauensvoll in deine Hände legen und das erfahren, was ich seit über 50 Jahren glauben darf, dass du wahrhaftig bist, dass du der Gott der Liebe bist, dass du alles getan hast, was nötig war, um Menschen wie mich zu erretten. Hab Dank dafür. Amen.